Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein. In Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. In dieser Folge geht es um unser Herz. Mich fasziniert es immer wieder, wie bedeutsam unsere Herzenergie ist. Wir wissen, dass wir ohne Herz nicht leben können. Aber was macht unser Herz noch so alles, außer dass es unser Blut durch den Körper pumpt? Unser Herz ist ein großer Informant über unsere aktuellen emotionalen Zustände. Wir spüren unser Herz, wenn wir uns freuen. Mein Herz springt vor Freude. Wenn wir uns aufregen, mein Herz rast vor Wut. Es kann zu Herzrhythmusstörungen und Aussetzern kommen. Bei Verliebtsein unruhiges, flatterndes Herz. Bei Schreck, mein Herz bleibt vor Schreck stehen. Das Herz wird bei der traditionellen chinesischen Medizin dem Feuerelement zugeordnet. Zum Feuer gehören auch Singen und Lachen. Somit ist Lachen Herzenergie. Daher kommen unsere Aussagen von Herzen lachen, aus vollstem Herzen lachen, herzlich lachend. Dazu möchte ich eine Lach-Yoga-Übung machen, nämlich ein herzliches Lachen verschenken. Beim Einatmen lege ich die Hände auf mein Herz und beim Ausatmen lache ich und verschenke euch mit einer schenkenden Geste ein herzliches Lachen. Ich atme ein und lege meine Hände auf mein Herz und dann verschenke ich an euch ein Lachen. Ein herzliches Lachen. Wir verfügen über eine Intelligenz, die mit unserem Gehirn in Verbindung steht. Darüber hinaus haben wir die Möglichkeit, unser Bauchgehirn zu nutzen und aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Und eine weitere Instanz, um die es heute im Speziellen geht, ist die Herzenergie, auch Herzintelligenz genannt. Ich freue mich sehr, zu diesem Thema Frau Dr. Anke Schmitainski begrüßen zu dürfen. Sie ist die absolute Expertin auf dem Gebiet der Herzintelligenz. Liebe Anke, bitte stell dich unseren Hörern und Hörerinnen doch erst einmal vor.
Ja, hallo, liebe Hörer. Ich bin Coach, Berater und Trainer seit mehr als 15 Jahren und speziell zu diesem Thema Herzenergie, Herzkohärenz habe ich neben meinen anderen Ausbildungen im Bereich Psychokinesiologie auch eine Ausbildung als Heart-Math-Trainer und Coach gemacht. Da kommen sehr viele Techniken her vom Heart-Math-Institut und auch sehr viele Forschungsergebnisse, die ich heute mit einfließen lasse.
Ja, und darauf freue ich mich schon sehr, weil ich habe dich ja auf dem Biokrebskongress in Heidelberg kennengelernt, war bei deinem Seminar und völlig begeistert, hatte festgestellt, dass ich zu Hause ein Buch liegen hatte, schon seit 2011, Herzintelligenz kompakt von Dr. Susanne Marx. Und du hast mir das dann einfach nochmal so nahe gebracht und ich bin so begeistert davon, dass ich das auch den Hörern und Hörerinnen gerne zusammen mit dir weiter vermitteln möchte. Herzintelligenz, was verbirgt sich dahinter?
Also über viele Jahrhunderte hat man das Herz nur als Pumpe gesehen und auch in der universitären Medizin sieht hauptsächlich den Aspekt der Pumpe. Doch das Herz ist weit mehr. Es hat ein eigenes Herzgehirn, hat eigene Nervenzellen, mehr als 40.000. Das sind zwar deutlich weniger als im Darm oder als im Gehirn, aber damit haben wir auch eine eigene Herzintelligenz. Und das HeartMath-Institut konnte nachweisen, dass vom Herz zum Gehirn deutlich mehr Informationen fließen als umgekehrt. Wenn wichtige Ereignisse passieren, reagiert zuerst das Herz darauf. Also die haben dedizierte Forschungen dazu gemacht und kann ich ja später nochmal darauf eingehen. Aber da konnten die zeigen, dass zuerst das Herz reagiert und dass erst danach das Gehirn mit Antworten reagiert.
Ja, das finde ich eine ganz spannende Sache, also dass das so in der Reihenfolge ist.
Die konnten auch zeigen, dass wir über unsere Emotionen den Herzschlag beeinflussen können.
Mhm. Ja, und das ist ja eine grandiose Erkenntnis, weil dadurch haben wir ja viele Möglichkeiten gewonnen.
Mhm.
Ja, ich habe hier noch so eine schöne Aussage von dem, da kannst du mich korrigieren, ob ich den Namen richtig ausspreche, Doc Child, amerikanischer Forscher, Gründer des Instituts für HeartMath.
Also HeartMath,
Herzmathematik. Dieses Math, das steht für diese Intelligenz?
Für Herzmathematik. Warum kann ich das erläutern? Das hängt mit dem Messverfahren zusammen.
Ah, daher kommt das. Ich hatte nämlich schon gegrübelt, wie diese Bezeichnung zustande kommt. Okay. Also dieser Doc Child und Howard Martin, die haben nämlich ein Buch geschrieben, die Herzintelligenzmethode. Und da haben sie zusammengefasst, was das Ganze in Kurzfassung ist. Wir wissen etwas mit dem Verstand, aber wir verstehen es mit dem Herzen. Das ist das, was du, glaube ich, meinst.
Ja.
Mit der Reihenfolge. Das finde ich eine schöne Aussage.
Erfassen wir auch Informationen, bevor wir sie verstehen. Also da kommt beim Herz was an. Wir reagieren schon drauf mit Körperreaktionen und danach verstehen wir, was es eigentlich bedeutet.
Genau, und das fand ich auch nochmal so bahnbrechend dabei, weil das kenne ich auch von mir selber, dass ich schon was spüre, eigentlich es schon weiß und denke, ich darf es noch gar nicht ernst nehmen, weil ich habe es mit meinem Verstand noch nicht begriffen. Aber jetzt zu wissen, dass das sehr wohl auch schon ein großes Wissen ist, das ermuntert ja auch schon zu früherem Handeln, entsprechenden, gesunden, anderem Handeln.
Wir werden ja möglicherweise später auch auf das Thema Intuition und wie kommen Signale bei uns an, drauf eingehen.
Genau. Ja, ich wollte zunächst auch erst nochmal von dir wissen, was verstehen wir eigentlich unter Stress? Der Begriff wird ja schon teilweise inflationär genutzt. Was verstehen wir darunter und wer oder was löst Stress aus?
Also der österreichische Hirnforscher Hufnagel beschreibt in seinem Buch Besser fix als fertig, Stress als das subjektive Gefühl, die Anforderungen nicht mehr bewältigen zu wollen und zu können. Mhm. Also das finde ich eine ganz schöne Definition. Letztendlich sind wir von der Physiologie, ja vom Körperbau noch genauso wie vor Jahrtausenden, als wir noch mit Horden und Sippen durch die Steppe gezogen sind. Und also das ist noch die gleiche Physiologie. Und unsere Physiologie ist auf Überleben getrimmt. Und wenn dort im Busch was raschelte, dann war es einfach lebensnotwendig, schnell reagieren zu können. Mhm. Weil man konnte ja nicht wissen, ist es jetzt ein Eichhörnchen oder was weniger dramatisch ist oder ist es jetzt der Säbelzahntiger. In dem Moment, wo so etwas passiert, sind wir total auf Hab 8. Also der Hufnagel beschreibt das schön mit unserem Gehirn. Wir haben im Prinzip drei Gehirnkomponenten, das uralte Reptiliengehirn, das etwas neuere Säugetiergehirn und dann der Neokortex, das Großhirn, was für Kreativität zuständig ist. Und in dem Moment, wo so ein Stress passiert, schaltet das Großhirn komplett aus. Das Säugetiergehirn übernimmt das Regime und das kennt nur drei Verhaltensmöglichkeiten. Das ist Flucht, Kampf und Todstellen. Das heißt, unser gesamter Körper wird auf Flucht oder Kampf getrimmt. Das Blut geht in die Gliedmaßen, das geht raus aus den Organen und vor allen Dingen auch raus aus dem Gehirn, aus dem Großhirn. Das heißt, in einem akuten Stress sind wir zu keiner kreativen Leistung fähig. Wir können das wiederholen, was wir tausendfach eingeübt haben. Das funktioniert in so einem Moment. Aber wir können in akuten Stress keine neuen Lösungen finden, rein physiologisch nicht. Wir sind vor dem Säbelzahntiger davongelaufen oder wir haben mit dem Tier gekämpft. Und durch diese aktive Bewegung haben wir den Stress auch wieder ausreagiert.
Ja.
Und dann konnte sich das System wieder runterfahren und wir sind wieder in einen ausgeglichenen Zustand gekommen. Damit war der Stress vorbei. Da wir aber mit einem Kunden oder Chef weder kämpfen noch davonlaufen können,
nicht immer.
Bleibt der Stress und chronifiziert sich. Das ist eigentlich das Bedenkliche. Der kurzzeitige Stress ist nicht das Thema, denn dafür sind wir ausgerichtet.
Das wäre gar nicht mal das Problem, sondern mehr das Anhaltende, das nicht Aufgelöste.
Und das konnte das Hartmess-Institut sehr gut zeigen anhand von Pulskurven oder auch mit anderen Messverfahren. Wenn jetzt so ein Moment passiert, wo wir uns aufgeregt haben, dann bleibt das noch über Stunden aktiv. Und das kennt sich ja jeder. Wir denken an das Erlebnis, regen uns jedes Mal auf und mit jedem Kurve, die das in uns selber macht, regen wir uns mehr auf. Dann erzählen wir es einem guten Freund und regen uns auf und wir erzählen es wieder oder wir denken wieder drüber nach und jedes Mal verstärkt sich der Stress, sodass so ein Stressmoment über viele Stunden anhalten kann, bis hin zu vielen Tagen. Das ist eigentlich das Dramatische im Körper.
Ja, das ist das, was mich auch bei deinem Vortrag, bei der PowerPoint, was du gezeigt hast mit dieser Kurve, wo man das Gefühl hat, eigentlich bin ich doch aus meinem Ärger raus. Ich bin doch gar nicht mehr so wütend und gar nicht mehr so damit beschäftigt zu sehen, dass trotzdem das immer noch eine ganze Strecke oben ist und nicht wieder an den Nullpunkt runtergegangen ist. Und da habe ich gedacht, es ist ja wirklich so, so wichtig, sich damit zu beschäftigen, diese Klarheit darüber zu haben und entsprechend zu handeln. Und da trifft es für mich ja auch so wunderbar den Ansatz vom Lach-Yoga. Da wollen wir ja auch, dass wir den Stress besser erkennen und einen anderen Umgang damit finden, dass wir transformieren, neue Denkmuster anlegen und das eben konditionieren, dass wenn eben der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, wir vielleicht auch noch eine andere Möglichkeit haben. Schön, das bei dir so in diesen Aufzeichnungen deutlich zu sehen.
Wir haben im Prinzip zwei Äste des autonomen Nervensystems. Autonom deshalb, weil nicht durch den Willen direkt beeinflussbar ist. Und das eine ist der Sympathikus und der Parasympathikus. Und man kann sich das so vorstellen, der Sympathikus ist wie das Gaspedal und der Parasympathikus ist die Bremse. Der Sympathikus erweitert die Gefäße, erweitert die Bronchien, dass wir rennen können, schüttet massiv Adrenalin aus und reduziert aber die Sekretion in den Organen, in den Darm, reduziert Darmbewegung. Während der Parasympathikus im Prinzip die Bronchien und Gefäße verengt, die Herzfrequenz runterdimmt und die Organe aktiviert. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wenn man jetzt im Dauerstress ist, so werden dauerhaft die Organe im Körper weniger mit Energie und mit Blut versorgt und dann habe ich einfach auch Folgeerkrankungen.
Ja.
Und im Stress ist es so, es wird Adrenalin ausgeschüttet. Das versetzt den Körper in Alarmbereitschaft. Daraufhin wird Cortisol gebildet durch die Nebennieren. Und normalerweise haben wir im Gehirn einen Regelmechanismus. Wenn wir uns dann bewegen, dann gibt es ein Signal an die Nebennieren, Stress ist vorbei, kannst Cortisolproduktion runterfahren. Wenn das Signal aber nicht kommt, wenn dieser Regelmechanismus nicht mehr funktioniert, weil wir eben dauerhaft eine erhöhte Herzfrequenz haben, dann wird noch mehr Cortisol und noch mehr Cortisol ausgeschüttet. Dann irgendwann erlahmen die Nebennieren und das hat im Prinzip Einfluss bis zur Insulinfunktion, also auf viele, viele Körperfunktionen. Die Nebennieren erschöpfen dann irgendwann im chronischen Stress. Der Blutdruck steigt. Wir haben eine ganze Reihe, wie so eine Kettenreaktion im Körper.
Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir da irgendwo die Bremse reinkriegen, dass es eben nicht diese vielen, vielen, vielen weiterführenden Auswirkungen auf uns hat, die uns ja eher krank machen, schädigend sind.
Wichtig ist, aus einem Automatismus rauszukommen und in so einen Moment des Innehaltens. Und da habe ich unterschiedlichste Techniken. HeartMath ist halt eine mögliche Technik davon, wie auch du mit dem Lach-Yoga der Elemente anbietest. Also der erste Moment ist einfach, ins Innehalten zu kommen, zu verhindern, dass ich rein im Reptiliengehirn bin. und so Stück für Stück das Großhirn wieder einzuschalten. Das kann ich gut mit der Atmung machen. Ich habe mehrere Komponenten. Im HeartMath verwenden wir die Atmung dazu, verwenden den Fokus in dem Fall auf das Herz dazu und es kommen Emotionen dazu. Also wir arbeiten mit einer Drei-Punkt-Aufmerksamkeit und durch die Drei-Punkt-Aufmerksamkeit hole ich das Herz und mein Gehirn aus diesem Automatismus raus. Mhm. Ziel ist immer, in eine Kohärenz zu kommen, raus aus der Inkohärenz.
Genau, diese beiden Begriffe, die tauchen ja auch immer wieder auf, dass du die beiden nochmal beschreibst, was das bedeutet.
Also physiologisch kann ich Kohärenz verstehen als einen Ausgleich von Sympathikus und Parasympathikus. Also wenn beide harmonisch miteinander schwingen, dann bin ich in meiner optimalen Leistungsfähigkeit. Dann funktionieren Herz und Gehirn optimal zusammen. Also zum Beispiel trainieren Leistungssportler, diesen Punkt der Kohärenz zu finden, um dann im Prinzip noch höhere Leistungen bringen zu können. Ah, ja. Oder der Notarzt oder der Polizist trainiert Kohärenz, um in dem Fall, wo er es am meisten braucht, auf sein kreatives Potenzial zugreifen zu können.
Das ist interessant.
Und im Fall des HeartMath wird das im Prinzip mit dedizierten Atemübungen gemacht, um die zum Beispiel niederländische Polizisten, bei denen gehört das inzwischen zum Standardprogramm der Ausbildung, die machen diese Übungen im Auto, wenn sie zum Einsatz fahren, um im Einsatz schneller, besser reagieren zu können. Und sie machen die Übung nach dem Einsatz, um aus dem akuten Stress wieder rauszukommen und sich besser regenerieren zu können. Und die Kurven, also die Pulskurven oder die Aufnahmen in der Herzratenvariabilität zeigen sehr gut, dass das funktioniert.
Toll, super Ideen. Für alle Beteiligten eine gute Unterstützung. Mhm. Würdest du die Übung uns an dieser Stelle einmal anleiten?
Ich möchte vorher im Prinzip nochmal auf das Thema Emotionen eingehen, weil wir haben Emotionen, die uns Energie rauben. Und wir haben Emotionen, die uns Energie bringen. Mhm. Du hast das ja im Vortrag gesehen. Ich arbeite dort mit einem Quadrantenmodell. Wenn man sich vier Quadranten vorstellt, ausgehend von der Mitte, dann habe ich auf der linken Seite Emotionen, die uns Energie rauben. Die kann ich mit einer hohen Intensität haben, zum Beispiel Wut, da steckt ganz viel Energie drin und kostet ganz viel Energie. Und ich habe Energien, die uns Energien rauben, aber auf einem niedrigen Energielevel, zum Beispiel Traurigkeit oder wenn ich tief verletzt bin. Also ich kann eine hohe und eine niedrige Intensität haben von Emotionen und ich kann energieraubende, energiebringende Emotionen haben. Also jetzt, wenn ich auf die rechte Seite schaue, wo ich die Emotionen ansiedeln würde, die jetzt uns Energie bringen, um sich vorstellen zu können, wenn ich jetzt an niedrige Intensität denke, zum Beispiel könnte das Gefühl der Dankbarkeit sein. Das kann eine tiefe Emotion sein, ist eine starke Emotion, aber mit einem niedrigen Energielevel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut rüberbringen konnte.
Ja, ohne die Tafel ist das schwieriger, ne?
Ja, wenn ich es zeichnen kann, ist es einfacher. Ja. Oder wenn ich jetzt an das Gefühl der Freude denke, damit verbindet jeder Jauchzen vor Freude springen. Da kann man sich gut vorstellen, da ist eine hohe Intensität dabei. Und HeartMath legt den Fokus drauf, die eigenen Emotionen zunächst erstmal wahrzunehmen. Denn oftmals sind wir in diesem Automatismus drin und merken gar nicht, dass wir da voll von unseren Emotionen gesteuert werden. Wenn die Emotionen mit uns durchgehen, dann sind wir wieder voll im Reptiliengehirn. Also wenn wir eine wütende E-Mail kriegen und wir antworten sofort zurück, dann war das der Frosch in uns, der da
der quakende Frosch.
Und da geht es eben darum, in das Moment des Innehaltens zu kommen. Und das kann ich, indem ich erstmal in die Atmung komme. Tief atmen. Wir empfehlen 5 Sekunden ein und 5 Sekunden auszuatmen. Ich zeige das nachher auch mal in der Übung. Und dieses Moment des Atmens hilft mir überhaupt erstmal wahrzunehmen, hey, wo in dem Quadranten stehe ich denn jetzt? Auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Dann kann ich mir überlegen, wo will ich denn gern hin? Damit kann ich im Prinzip bewusst meinen Herzschlag steuern. Und da es eine enge Verbindung gibt zwischen Herz und autonomem Nervensystem, kann ich damit auch Einfluss auf mein autonomes Nervensystem nehmen. Und kann im Prinzip gezielt mich in einen anderen emotionalen Zustand bringen. Weil das autonome Nervensystem auf den gesamten Körper wirkt, kann ich meinen gesamten Körper steuern. Ich kann im Prinzip über das autonome Nervensystem meinen Körper aus dem Stress rausatmen.
Über das System funktioniert es, ne?
Wenn ich in eine Übung reingehe, dann empfehle ich, was wäre denn eine positive Emotion, die mir jetzt Kraft geben könnte? Und da ist immer die Frage, wie greife ich auf so eine Emotion zu? Manchen Menschen gelingt das über ihren Lieblingsplatz, indem sie sich dahin versetzen. Dann bleibt aber nicht beim Bild hängen, sondern geht in die Emotion rein, die er da empfindet. Manchen Menschen gelingt es gut, wenn sie an andere Menschen oder auch an ein Haustier denken. Dann gelingt es auch in eine Emotion der Dankbarkeit, der Fürsorge oder der Wertschätzung zu kommen oder in das Gefühl der Liebe. Mit pubertierenden Kindern funktioniert das vielleicht nicht ganz so gut, wenn man gerade sich mit denen reibt. Aber bestimmt hat jeder Mensch so Erlebnisse oder eben auch Dinge, wo er ganz in dieses Gefühl der Liebe gehen kann. Und solche Emotionen kann man benutzen, um sich aus dem Stress rauszuatmen. Und bevor wir in so eine Übung gehen, empfehle ich, sich ein paar Sekunden Zeit zu nehmen und gucken, okay, was könnte denn so ein Moment sein? Wo kann ich auf so eine kraftgebende Emotion zugreifen? Und wenn ihr das gefunden habt, dann macht es euch auf eurem Platz gemütlich, wo ihr sitzt, spürt die Oberfläche, wo ihr drauf sitzt, spürt die Füße auf dem Boden und lasst euren Atem fließen. So wie er kommt und geht, in seinem natürlichen Rhythmus. Tief ein- und ausatmen. 5 Sekunden ein, 5 Sekunden aus. Tief atmen. Und nun stell dir vor, wie du deinen Atem durch dein Herz oder deinen Brustkorb ein- und ausfließen lässt. Geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Herz. Du kannst zur Unterstützung die Hand aufs Herz legen und lass deinen Atem durch dein Herz ein- und ausfließen. Gedanken kommen und gehen und du bleibst bei deinem Herz und bei deinem Atem. Tief ein- und ausatmen. Und nun nimm dir als weiteres Element diese Emotion dazu, die du dir zu Beginn ausgesucht hast. Stell dir vor, wie du diese Emotion in dein Herz ganz tief einatmest. Tief einatmen. Dein Atem fließt durch dein Herz ein und aus und du atmest diese Emotion ein. Ein Gefühl von Dankbarkeit, Wertschätzung, Fürsorge für etwas oder jemanden oder ein Gefühl der Liebe. Atme tief in dein Herz ein. Und nun stell dir vor, wie sich dieses Gefühl mit jedem Atemzug und mit jedem Herzschlag in dir ausbreitet, deinem ganzen Körper. Immer weiter, bis zum kleinen Zeh, bis zum kleinen Finger. Tief ein- und ausatmen. Spürt dein Herz und spürt die Emotionen. Und genieße dieses Gefühl in dir. Lass es ganz groß werden. Dann in deinem eigenen Rhythmus kommst du ins Hier und Jetzt wieder zurück. Soweit diese kurze Übung. Ich empfehle die Übung so oft wie möglich in den Alltag einzubauen. Das kann morgens beim Aufwachen sein, das kann abends beim Schlafengehen sein, das kann bei jeder wiederkehrenden Tätigkeit am Tag sein, zum Beispiel beim Händewaschen oder immer, wenn die Kaffee- oder Teetasse voll gegossen wird. Immer dann kann ich so eine kurze Übung machen. Und wenn man das über den Tag macht, wird man merken, dass man am Abend anders drauf ist.
Das fand ich auch so toll, dass du gesagt hast, man muss sich jetzt nicht ausschließlich hinsetzen und die Übung machen, sondern man kann es überall integrieren. Und das finde ich ganz großartig, dass man das an andere Sachen verknüpft, weil wir atmen ja sowieso. Und dass man das dann noch mit diesem positiven Bild verknüpft und sich immer wieder regelmäßig nähert, das ist doch eine tolle Sache.
So eine Mini-Auszeit und ich kann das zum Beispiel auch im Autofahren machen, dann natürlich mit offenen Augen, wenn ich merke,
besser ist es.
Ich habe mich über irgendwas geärgert. Ich kann das machen, bevor ich ein kritisches Telefonat führe, natürlich auch hinterher. Ich kann es immer dann machen, wenn ich mehr Energie brauche. Sozusagen eine kleine Energiedusche, die wir immer dabei haben.
Ja, das ist toll. Das ist ja auch relativ schnell, in Anführungsstrichen. Also man macht es natürlich langsam, aber die Leute sagen, ich habe keine Zeit für sowas. Aber das kann man ja wirklich gut einbauen.
Ich kann die Übung 1-2 Minuten, ich kann sie aber auch 10 Minuten, Viertelstunde machen, wenn ich das gern möchte. So, ich kann das beliebig ausweiten. Es gibt natürlich auch viele Variationen. In den Seminaren lernen wir das. Ich habe viele Einsatzgebiete, aber das ist eine der Basisübungen, die ich schon sehr breit einsetzen kann.
Ja, das ist toll. Was ich auch spannend finde, ist diese Überlegung mit der Wahrnehmung, dass wir ja ganz unterschiedliche Dinge wahrnehmen. Also hier haben wir ja den Fokus ja auch dieses positive Gefühl oder das Plusgefühl. Das fand ich toll, diese Unterscheidung, dass wir nicht von negativ und positiven Gefühlen sprechen, sondern von Plus und Minus, nämlich ob sie uns stärken oder schwächen. Das finde ich eine ganz gute Weise, darüber zu denken. Ich finde, das hat schon...
Es ist auch wichtig durchaus, wenn da eine Wut ist, dann darf die auch sein. Da geht es jetzt nicht darum, ha, die kostet mich jetzt Energie und jetzt will ich die weghaben, weil wenn ich Emotionen unterdrücke, kostet mich das auch viel Energie, die unter den Teppich zu halten. Also wenn die Wut da ist, dann kann ich die auch mal richtig ausleben, okay, und auch sagen, Wut, ich nehme dich wahr, und meistens verschwindet sie dadurch schon von ganz alleine.
Ja, und Wut muss ja auch nicht nur negativ sein. Die kann uns ja auch eine Power geben.
Ja,
das ist ja auch mal so die Geschichte des Ausmaßes. Und da sind wir auch schon bei dieser Wahrnehmungsgeschichte, die ich auch noch erwähnenswert finde. Jeder hat ja eine andere Wahrnehmung. Jeder hat ja einen anderen Filter. Und das hat ja auch ganz unterschiedliche Auswirkungen. Jeder Stressfaktor, der muss ja nicht für jeden ein Stressfaktor sein, sondern durch die Brille, durch die man guckt.
Also so wie der Hufnagel sagt, Stress ist das, wo ich das Gefühl habe, es ist ein subjektives Gefühl, den Anforderungen nicht mehr gerecht zu werden. Aber wir haben sehr oft die Situation, dass 2 Leute oder 3 Leute in der Situation waren und jeder meint, recht zu haben und die Situation war genau so, wie er es wahrgenommen hat. Da unterliegen wir einfach dem Irrtum, dass es sowas wie eine absolute Wahrheit gibt. Viele kennen das Beispiel mit den 5 Männern im dunklen Raum, die sagen sollen, was ein Elefant ist. Der eine sagt, ja, ein Elefant ist ein Tier mit ganz dicken Beinen und der andere sagt, so ein Quatsch, ist ein Tier mit ganz flachen, langen Ohren und der dritte sagt, was für ein Quatsch, das Tier hat eine lange Nase und im Prinzip haben alle recht. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie nehmen wir Informationen auf und wie verarbeiten wir Informationen, so ist es so, dass wir ungefähr 250 Millionen Nervenenden haben. An diesen Nervenenden können 3 Bit, also 3 Informationseinheiten pro Sekunde auftreffen. Das heißt, theoretisch prallen auf unseren Körper pro Sekunde 750 Millionen Bit. Davon können wir 11 Millionen Bit unbewusst aufnehmen und nur 60, je nach Kapazität, manche schreiben auch 40, bis 80 Bit pro Sekunde bewusst. 11 Millionen stehen 40 bis 80 Bit pro Sekunde gegenüber. In meinen Vorträgen mache ich das gern deutlich, das ist wie ein einzelner Punkt auf einem leeren Flipchart. Oder man kann sich es auch so vorstellen, im Prinzip wie einen Lichtspot in einem vollbesetzten Konzertsaal. Der leuchtet mal dahin und der leuchtet mal dahin. Und alles ist Teil der Wirklichkeit.
Genau, das mit dem Spot finde ich noch am deutlichsten, weil das ist genau das. Jeder beleuchtet eine andere Stelle und die sieht er, das andere sieht er eben nicht. Das sind dann die blinden Flecken, ne?
Zumindest nicht bewusst, er sieht es nicht
genau.
Bewusst. Und das Schöne ist, ich sitze ja hinter dem Scheinwerfer. Ich kann bestimmen, was ich angucke. Wenn ich jetzt den ganzen Tag meinen Fokus immer auf dem Nichtgelingen habe oder auf dem, was schief geht, dann war der ganze Tag im Eimer. Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass es dazwischen immer wieder Momente gab, die mich hätten stärken können. Weil, da bin ich ja drüber weggegangen, weil mein Fokus war schon wieder beim Nächsten, was nicht gelungen ist. Deswegen ermuntere ich meine Klienten, ihren Fokus zu verändern und bewusst über den Tag Dinge sich zu merken und wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen, die sie stärken.
Ja, das ist toll. Es erinnert mich auch gerade daran, dass ich vor vielen Jahren von einer Freundin mal ein kleines Lederbeutelchen geschenkt bekommen habe mit lauter bunten Kugeln. Sie hat gesagt, nimm die am Tag erstmal so raus und tu dann immer wieder eine Kugel rein für das, wo du dich was Schönes erlebt hast, dich erinnerst und guckst dir abends nochmal an. Und einfach, dass man so bewusster wahrnimmt und sich auch wieder daran erinnert, eben mit dieser guten Energie sich wieder verstärkend unterstützt. Also man kann sich ja viele Hilfsmittel zunutze machen.
Also mit dieser Übung verändere ich meine Wahrnehmung, weil ich den Fokus jetzt auf das Gelingende lege, auf das, was ich gerne mir wünsche. Und damit werde ich automatisch mehr von den gelingenden Dingen am Tag wahrnehmen, komme sofort in eine andere Stimmung.
Ja.
Damit verändert sich sofort meine Wirklichkeit. Das kann ich von jetzt auf gleich ändern.
Das ist toll. Ja, dazu haben wir auch viele Lach-Yoga-Übungen. Ich habe in den letzten Folgen auch schon einige vorgestellt. Am deutlichsten finde ich immer das rote Ampellachen, wo man sich ja halt ärgern kann, weil man ausgestoppt wird. Rote Ampel, ärgern oder eben, ich nutze die Zeit zum Atmen. Wir haben jetzt auch noch deine Übung kennengelernt mit dem fokussierten Atmen. Das könnte man in der Zeit gut nutzen. Man kann an das Stressteufelchen denken, was auf den Schultern sitzt und uns immer wieder einflüstert. Mensch, du musst doch schneller weiter. Und jetzt, Mensch, jetzt musst du dich aber beeilen, weil du jetzt hier Zeit verlierst. Oder wir stupsen das Stressteufelchen von der Schulter. Oder eine neue Übung, die ich an dieser Stelle auch noch gerne einführen möchte, ist, dass wir mit der Entscheidung uns immer wieder konfrontieren. Das geht dann folgendermaßen. Ich nehme die rechte Hand wie eine Schale zur Seite und sage ärgern und die linke Hand zur Seite wie eine Schale nicht ärgern. Dann fauste ich die rechte Hand und sage festhalten und die linke Hand macht eine Geste loslassen und die rechte Hand wieder lachen. Und die linke Hand nicht lachen und dann deutlich sich selber sagen, ich kann mich jeden Tag neu entscheiden, also lache ich. Nochmal die rechte Hand für ärgern, linke Hand nicht ärgern, rechte Hand festhalten, linke Hand loslassen, rechte Hand lachen, linke Hand nicht lachen. Du kannst dich jeden Tag neu entscheiden. Also lachen wir. Ja, dieses Deutliche immer wieder entscheiden können und zu sehen, gehe ich in das alte Muster oder entscheide ich mich für ein neues? Sich trauen, auszuprobieren, andere Wege zu gehen. Das will die Herzintelligenz und Lach-Yoga. Beides möchte uns unterstützen.
Also wichtig ist einfach zu wissen, dass ich eine Entscheidung habe, dass ich im Prinzip nicht gefangen da drin bin, sondern genau, dass ich eine Wahlfreiheit habe, wie ich mit den Emotionen umgehe und auch wie ich mit einer Situation umgehe. Wenn ich auf der Straße spazieren gehe und mir pfeift Bauarbeiter hinterher, habe ich die freie Entscheidung, mich zu ärgern und sagen, jetzt macht er mich schon wieder an, oder mich drüber zu freuen, sagen, oh, nehme ich jetzt als Kompliment. Das ist meine Freiheit, das zu regeln und damit umzugehen. So ist das mit allen Dingen, ob ich im Supermarkt warten muss, ob ich an der roten Ampel warten muss, ob ich im Stau stehe. Wenn ich im Stau stehe, es ändert nichts an meiner Ankunftszeit, ob ich mich drüber ärgere oder nicht. Es ändert aber sehr wohl was an meiner Verfassung.
Genau. In der Verfassung, was du ja vorhin auch gesagt hast, was sofort im Körper an Stress abläuft und auch an der Verfassung, wie ich zum Beispiel bei der Arbeit ankomme. Ob ich da freundlich, fröhlich ankomme oder wie du vorhin auch schon gesagt hast, noch 3-4 Mal erzähle, oh, diese Ampel und papapa. Und schon ist man immer und immer wieder mit diesen Negativen verknüpft. Und da kann man sehr wohl was dran drehen. Du hast ja auch gesagt, neu programmieren, aussteigen aus der Konditionierung. Und ich finde das auch wichtig, wenn man in ein anderes System. Also wenn man umschalten will, braucht man immer das andere System. Man kann nicht auf dem gleichen System bleiben.
Also ich muss anders auf die Dinge draufschauen, mit einer anderen inneren Haltung. Mhm. Und gerade solche Übungen helfen mir, eine andere innere Haltung zu gewinnen.
Mhm. Genau.
Immer zu wissen, ich habe eine Wahlfreiheit.
Ja, diese Freiheit ist das Bahnbrechende so dabei, ne?
Wir reagieren oftmals im Autopilot und die Kunst ist, aus dem Autopilot auszusteigen.
Eine Frage auch noch wir hatten jetzt ja gesagt, mit den Plusgefühlen und den Negativgefühlen stärkend oder eben nicht stärkend. Können wir Energie auf einem Energiekonto speichern?
Also wir sind Systeme, die Energie verbrauchen und Energie gewinnen. Man kann sich das tatsächlich wie ein Konto vorstellen. Wenn ich schlafe, wenn ich Übungen mache, auch wenn ich Sport mache, kann ich Energie aufbauen. Wenn ich mich ärgere, wenn ich sehr stark im Zeitdruck bin, wenn ich ermüdende Tätigkeiten habe, verbrauche ich Energien. Das Problem ist, dass wir sehr häufig eigentlich über unsere Energiereserven drüber weggehen. Wir fühlen uns schon müde, aber wir hören nicht auf unseren Körper. Die Signale sind eigentlich da, aber wir sagen, ich muss ja jetzt. Und dann nehmen wir Kredit von unseren Energiereserven. Mhm. Und auf Dauer wirkt sich das einfach negativ aus. Wir merken es dann einfach, wenn wir ausbrennen oder wenn uns der jegliche Antrieb fehlt, etwas zu tun, dann merken wir eigentlich, es ist zu viel. Jeder kennt das Gefühl, eigentlich urlaubsreif zu sein. Und da sind wir weit im Energieminus. Die Kunst liegt darin, möglichst häufig immer wieder auf unser Energiekonto einzuzahlen.
Eben mit Hilfe dieser Übung, mit Hilfe des Umschaltens, mit Hilfe der anderen Konditionierung.
Überhaupt mit unserem Lebensstil, indem ich darauf achte, dass ich immer wieder in den Ausgleich gehen kann, indem ich dafür sorge, immer wieder auch mal raus in die Natur zu gehen, indem ich mir aktiv für mich Energieressourcen suche, wo ich Energie aufbauen kann.
Schön, liebe Anke.
Jetzt haben wir dummerweise das Telefon klingeln dabei gehabt.
Ich habe auch gedacht, ob ich jetzt was sage, aber das konntest du so schnell ja gar nicht irgendwie abstellen oder wegpacken oder so. Ne?
Nee, ich konnte so schnell jetzt nicht. Ich habe nachher den Hörer daneben gelegt.
Ja, und wie man auch mit einer Stresssituation sehr gut umgehen kann, das habe ich ja bei dem Biokrebskongress in deinem Vortrag gesehen, wo wir im Nebenraum eine andere Gruppe hatten und laut Musik lief. Und bei unseren Menschen, die bei uns in der Gruppe saßen, sich langsam der Stresspegel erhob, immer mehr der Blick zur Wand, immer mehr voller Vorwurf, wie können die so laut sein? Und du hast schön geatmet und bist ganz ruhig geblieben und hast uns demonstriert, wie man diese fokussierte Atmung praktisch anwenden kann. Ja, weil die Situation war ja nun mal, wie sie war. Und trotz rübergehen und sagen, dass sie leiser sein möchten, das ging ja auch nur bedingt, weil wenn man mit Musik arbeitet, dann braucht man auch eine gewisse Lautstärke. Das hast du wunderbar gemeistert. Das konnte man sich schön angucken, wie man das auch praktisch umsetzen kann.
Das eine ist in dem Moment immer die Übung, also die Atemübung und dabei zu bleiben. Das gelingt natürlich umso besser, je mehr ich geübt bin. Und das andere, da gibt es einen schönen Spruch von Bernd Schmidt, einer meiner Coaching-Trainer, der sagte, da was von außen passiert, ich kann das alles utilisieren. Ich kann es also nutzen, um in meinen gewünschten Zustand zu kommen. So, ja. Wenn da jetzt die Störung ist, kann ich mich drüber aufregen, wieder Wahlfreiheit, oder ich kann sagen, und jetzt nutze ich die Musik, um noch tiefer in meine Entspannung zu kommen.
Großartig.
Er hatte da das klassische Beispiel in den Seminaren immer mit störendes Handy klingeln. Ich kann sagen, so ein Mist und jetzt hat schon wieder einer das Handy angelassen. Oder ich kann sagen, okay, das ist jetzt die Erinnerung, mal tief durchzuatmen und sich zu entspannen. Das Thema utilisieren. Also ich kann so eine Störung auch einfach für meinen Prozess nutzen.
Ja, schön. Das haben wir ja eben auch gehabt, dass das Telefon zwischendurch erklang. Und ja, das Leben ist so. Das kommt immer mal einfach was dazwischen. Ja, super. An dieser Stelle würde ich auch eine Meditation, eine ganz kleine, vorstellen. Und zwar haben wir die Hände zu der Namaste-Haltung. Und dann führen wir die Fingerkuppen zum dritten Auge, also den Punkt zwischen den Augenbrauen, und sagen gute Gedanken. Dann führen wir die Hände zum Mund, gute Worte. Und dann führen wir die Hände zum Herz, gutes Herz. Also Namaste-Haltung, zur Stirn, gute Gedanken, zum Mund, gute Worte, zum Herz, gutes Herz. Gute Gedanken, gute Worte, gutes Herz. Auch das bringt uns mehr in unsere Plusenergie. Und von Herzen lachen, das Drei-Herze-Lachen möchte ich auch noch anbieten. Vielleicht magst du auch mitmachen. Wir führen mit den Händen, beschreiben ein kleines Herz, dann ein größeres Herz und ein noch größeres Herz. Das kleine Herz ist für uns selber, das mittelgroße für unsere Freunde, Verwandte, Nachbarn und andere die Menschen, die uns nahestehen, und das ganz große Herz fürs große Universum, mit dem wir ja insgesamt verbunden sind. Und entsprechend lachen wir leise und immer ein bisschen lauter. Also kleines Herz, mittelgroßes und ganz großes. Nochmal das kleine, mittelgroßes und ganz großes Herz. Ja, wir hatten auch über die Studien gesprochen. Wir haben ja immer gerne so diese Beweise dafür, was wie ist. Du hattest ja schon die Kurve angesprochen, wo man den Stresspegel sieht und wieder runter geht der Pegel und eben halt nicht ganz runter geht, was mich ja auch so beeindruckt hat, nochmal so deutlich, wie wichtig es ist, dass wir wirklich umschalten, damit wir aus dem Stresspegel rauskommen. Und es gibt ja auch noch andere Studien, auch über den Speichel, über Blut- und Herzbefunde, Untersuchungen. Kannst du da auch nochmal was zu sagen?
Ein wichtiges Instrument, mit dem das Hartmess-Institut arbeitet, ist die Herzratenvariabilität. Die Herzratenvariabilität ist eine Funktion des Pulses. Viele Menschen glauben, dass ihr Herzschlag ganz gleichmäßig ist. Das ist ein Irrtum. Wenn es das wäre, könnten wir nicht auf äußere Anforderungen reagieren. Also tatsächlich schlägt unser Herz in einer Sinuskurve schneller, 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 langsamer, langsamer, langsamer. Also das ist die Abstände zwischen zwei Pulsschlägen. Das ist eigentlich die Herzratenvariabilität. Deswegen auch Herzmathematik, weil es eine rein mathematische Ableitung aus dem Puls ist. Und eine Herzratenvariabilitätskurve eines Menschen, der in Kohärenz ist, also wo Sympathikus und Parasympathikus im Einklang sind, das ist ein idealer Sinus. Die Herzratenvariabilität wird in der Komplementärmedizin sehr häufig benutzt, um zum Beispiel den Erfolg von Therapien zu zeigen. Die Kurve wird aber auch benutzt, um das biologische Lebensalter zu ermitteln, denn die Herzratenvariabilität ist altersabhängig. Also im Normalzustand variiert der Herzschlag eines 10-jährigen Mädels um 10 Schläge pro Minute und bei einer 60-jährigen Frau 3 Schläge pro Minute. Und ich kann, das ist das Schöne daran, wenn ich jetzt diese Übungen mache, meine Herzratenvariabilität in Kohärenz atmen und kann damit die Variabilität erhöhen. Das heißt, ich kann auf äußere Anforderungen viel, viel besser reagieren. Und da gibt es sehr viele Studien beim Hartmess-Institut, die eben gerade über die HRV-Kurve sehr dediziert nachweisen können, was macht so eine Übung im Körper? Wie verändert sich das, wenn ich 6 Wochen so eine Übung mache? Also da haben sie zum Beispiel mit Studenten Übungen gemacht, wo sie dann zeigen konnten, dass die Amplitude, also der Ausschlag der Kurve deutlich höher wird. Die Studenten haben sich also innerhalb von 6 Wochen schon jünger geatmet.
Oh,
und mit dieser Herzratenvariabilitätskurve kann ich also sehr gut auch zeigen, wenn mein Körper im Stress ist. Ich kann, das sieht dann so wie eine Manhattan Skyline aus, weit ab von irgendeinem regelmäßigen Rhythmus. Die Geräte, die die verwenden, sind durchaus erschwinglich. Also da könnte man sich sowas auch fürs Handy holen und selbst den Erfolg der eigenen Übung verfolgen. Und in meinen Seminaren merke ich das immer wieder, dass Menschen dadurch sehr ermuntert werden, das zu machen, weil sie sehen, was in ihrem Körper passiert.
Ja, also das hat mich ja auch beeindruckt, wenn man wirklich dieses Unmittelbare sieht, wie es sich auswirkt, im Positiven wie im Negativen. Das ist schon eine spannende Sache, also sehr eindrücklich. Ja, und du machst das in deinen Seminaren ja auch, dass du Messungen machst, dass Teilnehmer das sehen können.
Typischerweise habe ich dann einige Geräte dabei und dann können die Teilnehmer in Gruppen direkt die Auswirkungen der Übungen auf ihren Körper sehen und messen.
Magst du noch mal deine Internetseite sagen, dass man auch weiß, wo man dich findet, wenn man so ein Seminar dann mal besuchen möchte?
Also die meisten Seminare mache ich in Organisationen. Ich mache nur selten offene Seminare, aber jetzt im Herbst wird noch mal eins sein. Und wenn es da Termine gibt, dann findet man die unter der Webseite herzenergie-leben.de.
Da kann man sich informieren.
Ja, oder eben auch für das eigene Team Seminar bestellen. Das ist auch etwas, was das Hartmes-Institut zeigen konnte. Wenn Teile vom Team diese Übungen kennen, dann können sie im Prinzip auch andere, die die Übung nicht können, mitnehmen. Also die haben gezeigt, wenn da mehrere Leute an einem Tisch saßen, die haben die Übungen gemacht und es saßen jemand dabei, der die Übungen überhaupt nicht kannte und auch nicht wusste, dass da Übungen gemacht werden. Und auch seine Herzratenvariabilität ging in Kohärenz.
Wunderbar. Ja, die Schwingung verändert sich. Das macht sich wieder auf andere. Das ist genau wie wenn jemand voller Brast in den Raum kommt, merkt man ja sofort, die Energie verändert sich. Und so ist das da wieder auch im Positiven. Und auch wieder vielleicht Spiegelneuronen, da haben wir sie wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es total faszinierend, wie sich in meinen Seminaren, also nicht nur in den Stressresilienz-Seminaren, sondern auch da, wo es um Berufung und andere Themen geht, verwende ich diese Übung und die Energie im Raum verändert sich sofort. Wenn ein Team sowas gemeinsam macht, ist es hinterher ein völlig anderes Zusammenarbeiten. Also ja. Bis dahin, wenn es Teams gibt, die wirklich auch stressige Situationen haben, zum Beispiel OP-Teams oder in Schulen oder so, wo es immer wieder zu stressigen Situationen kommt, kann ich die Situation verändern und kann dann wirklich auch auf ein kreatives Potenzial des Teams zugreifen. Hab damit eine ganz andere Schlagkraft vom Team.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und da sehe ich auch wieder so die Verbindung zum Lach-Yoga. Dass es wirklich positive Schwingung bekommt, dieses Verbindende, Angenehme, hat man wirklich eine ganz andere Kreativität miteinander. Einen gemeinsamen Nenner sozusagen. Das ist toll. So langsam kommen wir zum Ende. Lieber Anke, eine Frage noch. Was liegt dir im wahrsten Sinne des Wortes noch besonders am Herzen als Mitteilung an unsere Hörer und Hörerinnen?
Mir ist wichtig, Menschen Zugang zu ihrer eigenen Intuition zu verschaffen. Das, was wir vorhin sagten, dieser Zugang zu diesem Schatz von 11 Millionen Bits pro Sekunde und Antworten aus dem eigenen Herzen zu finden. Weil ich habe jeden Tag Situationen, wo ich Entscheidungen treffen muss. Und oftmals bin ich unsicher, was soll ich jetzt tun? Und wenn ich Zugang zum eigenen Herzen habe, kann ich wirklich auch meinen eigenen Weg gehen? Kann ich das tun, was mir wirklich, wirklich wichtig ist? Und ich komme raus aus einer Manipulation aus dem Umfeld. Ich komme raus aus der Angst. Wenn ich bei mir bin, wenn ich in der Liebe bin, dann kann ich meinem Weg folgen, während ich über Angst immer von außen fremdgesteuert werde. Und deswegen ist mir der Zugang zum eigenen Herzen so essentiell, weil es ein unglaublicher Schatz ist, ein unglaublicher Reichtum, den jeder in sich trägt. Diese Ressource sollte einfach jeder nutzen.
Ja, schön. Eine richtige Schatzkiste. Mein Anliegen ist, sei gut zu deinem Herzen. Es schlägt so viele tausend Male für uns, damit wir leben können. Sobald du bemerkst, dass sich dein Herzschlag unangenehm verändert, du die Luft anhältst und Spannung aufbaust, erinnere dich an die herzfokussierte Atmung, lächel darüber, dass du gut zu dir bist, lach auch mal über dich selber und entspanne dich. Heiter weiter, das ist der Weg. Liebe Anke, herzlichen Dank, da haben wir das Herz auch schon wieder dabei, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und lass uns doch zum Schluss nochmal gemeinsam mit unseren Hörern und Hörerinnen von ganzem Herzen gemeinsam lachen, ne? Ah, schön. Ich wünsche dir und den Hörern und Hörerinnen noch einen wunderschönen Tag.
Ich wünsche auch allen Hörern einen Tag mit ganz viel Herzensliebe und Herzenergie.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter. Und freue mich auf unser Wiederlachen. Uhuhuhu.